Was die optische Sichtbarkeit von Kunst im öffentlichen Raum, sind wir auf jeden Fall hier ein Entwicklungsland. Die öffentliche Diskussion, die ist in anderen Ländern, glaube ich, nicht so stark wie hier. Also man traut sich auch mehr. Das sieht man ja in Spanien zum Beispiel, wenn du über Barcelona oder Mallorca, Palma redest oder andere Städte, Gaudi und diese Architektur, 100 Wasser, wo man einfach sich traut, etwas zu tun. Es war auch da wieder Win-Win-Situation. Einmal hat der Künstler eine Sichtbarkeit, der Betrachter natürlich sowieso, weil er Kunst konsumiert. Und der Besitzer oder der Baustellenbetreiber, der Bauherr, hat eine extrem positive Aufladung. Baustellen sind ja immer negativ.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wenn Kunst nur schön ist, dann kannst du auch zu IKEA gehen. Wolfgang Sohn will Kunst im öffentlichen Raum, Kunst am Bau und die Auseinandersetzung damit. Er ist Fotokünstler, Dozent, Eventmanager, Marketing-Experte und einer der Macher der Kreativszene Düsseldorfs. Ich habe mit ihm über die Mutlosigkeit in Deutschland zu diesem Thema gesprochen, wie im Intro gehört. Für ihn ist Deutschland ein Entwicklungsland. Wenn hier ein Künstler den Kanzler malt, berichtet die Bild-Zeitung und er wird in den Dreck gezogen, sagt Wolfgang. Wir sprechen über Subkultur und deren Polierung, über die Sprache der Künstler, über den Sinn von Regulatorik, um Kunst am Bau zu einem Standard zu machen. Und natürlich erzählt Wolfgang von seinen eigenen Projekten im öffentlichen Raum. Eines davon bekam den international angesehenen Iconic Award. Es geht um die Ausgangsposition der Kunst, den Blick aus dem Augenwinkel, subtilen Kunstkonsum, Barcodes, die Grundidee von Ausstellungen und wie Künstler reagieren, wenn sie angefragt werden. Dieter Nuhr beispielsweise sagte direkt zu. Kurzum, die positive Aufladung einer Baustelle durch Künstler, von einem Kreativkopf Deutschlands beschrieben, der eine Gemeinsamkeit mit Campino, Sönke Wortmann und Moritz Fürmann hat. Alles garniert mit veganen Würstchen. Wohl bekomm's. Mehr Infos zur Immobilienbranche gibt es auf immocom.com und hinein in den abwechslungsreichen Talk mit Wolfgang. Viel Spaß! Immobilieros Podcast heute in meiner Lieblingslocation in Düsseldorf, nämlich bei den Tex-Schwestern. Danke für die Möglichkeit, dass ich hier den Podcast aufnehmen darf an Kimi und Alex und damit zu meinem Gast Wolfgang Sohn. Hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, weil du bist nicht mehr und nicht weniger als der Macher der kreativen Szene in Düsseldorf. Wenn man dich googelt, kommt das sofort. So, deshalb für mich, nee, du bist da.
Ja, ich finde das...
Du möchtest jetzt bescheiden sein?
Ich möchte einfach sagen, dass Düsseldorf viele Leute hat, die sich um Kunst und Kultur in unserer Stadt kümmern und davon bin ich einer. Der Macher finde ich jetzt so ein bisschen übertrieben, weil es eben auch andere gibt, die einen guten Job machen, ja.
Was macht denn, also für mich als Nicht-Düsseldorferin, erklär mir doch mal, was macht die Szene in Düsseldorf aus?
Ja, Düsseldorf generell ist ja eine Stadt, die schon als Großstadt daherkommt mit den Möglichkeiten, die sie hat, gerade kulturell. Sowieso NRW hat eine große Dichte an Museen und Galerien und Düsseldorf ist da sicher führend. Und das, was Düsseldorf ausmacht, was ich an Düsseldorf mag, ist, dass sie die Stadt gut zu handeln. Wenn du in anderen Städten bist, schon in Köln, wird es schon schwieriger. In Berlin hast du nur deine Hood. Da kannst du gar keinen Überblick mehr über die ganze Stadt haben. In Düsseldorf hat man, wenn man sich ein bisschen bemüht, immer einen Überblick. Man weiß immer, wo sind die Hotspots im Ausgehbereich, welche Ausstellungen laufen, was spielt sich an den Häusern wie Schauspielhaus und oder Opernhaus ab. Also man ist gut informiert, die Wege sind kurz, das ist auch ein großer Vorteil. Und so ist es eben auch in der Kunstszene, dass auch das Netzwerk gut funktioniert in so einer Stadt und zwar allumfassend und nicht nur in unterschiedlichen Bereichen.
Okay, jetzt hast du gerade schon Köln angesprochen. Das ist ja immer so der epische Kampf. Köln gegen Düsseldorf oder vielleicht nicht gegen, sondern versus. Du hast gesagt, Köln ist jetzt unübersichtlicher, weil?
Weil es größer ist. Mehr Einwohner, größer ist und so wie Hamburg und andere Städte auch. Der epische Kampf, also ich sehe den gar nicht. Für mich ist Köln durchaus eine sehr attraktive Stadt, was auch Kunst, Kultur, Lifestyle angeht. Ich fahre gerne nach Köln einkaufen. Köln ist in einigen Bereichen sogar so ein bisschen subkultureller als Düsseldorf. Also Düsseldorf wird alles sehr schnell auch poliert. Und in Köln hast du noch so Straßen, belgisches Viertel hier und da, wo einfach irgendwas hochkommt, was wirklich aus der Subkultur kommt und da natürlich auch ein sehr, sehr interessant ist. In allen Bereichen, also gerade im Bereich Lifestyle, Mode, Kunst und all diese Dinge, die uns so interessieren.
Mhm, okay. Eingeladen habe ich dich, weil ich mit dir über Kunst am Bau sprechen möchte, bevor wir das machen. Aber erstmal ganz kurz erzähl mal ein bisschen was zu dir, damit die Hörerschaft dich einordnen kann.
Ja, ich glaube, ich bin halt extrem vielseitig. Also ich mache super viel unterschiedliche Dinge, die eben alle mit Kommunikation zu tun haben. Ich habe sehr lange Event-Marketing gemacht, was ich heute immer noch mache, so ein bisschen Event-Design auch. Habe eine Dozentenstelle an der EMBA, Europäische Medium Business Akademie, die gibt es in Düsseldorf, Berlin und Hamburg, wo ich angewandtes Event-Marketing lehre. Das heißt, da so ein bisschen über die Kreativität kommen. Und ich, auf der anderen Seite bin ich Fotokünstler, Fotograf. Aber was ich, glaube ich, ganz gut kann und was ich verstehe, ist auf der einen Seite die Mechanismen im Projekt- und Eventmanagement. Auf der anderen Seite spreche ich die Sprache der Künstler und verstehe sie. Und kann da, glaube ich, ein gutes Bindeglied sein, auch zu sehen, was erwartet die Wirtschaft eigentlich von der Kunst, wenn sie sie präsentiert. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wo ist der Benefit für die unterschiedlichen Parteien? Und ich glaube, an der Stelle kann man, glaube ich, ganz gut mit mir arbeiten, weil ich, wie gesagt, da gut eine Schnittstelle bilden kann.
Okay, also jetzt Kunst am Bau. Das ist, soll heute unser Thema sein. Also ein bisschen Theorie und eben auch praktische Dinge, die du selber initiiert hast und gemacht hast. Ganz banale Frage, ist eine Baustelle nicht eigentlich schon ein Kunstwerk, ein nicht so ganz perfektes?
Ja, die Frage ist überhaupt nicht banal, denn Künstler beschäftigen sich mit dem Thema. Es gibt einen Düsseldorfer Künstler, Ulrich Henzel, der kommt aus der Düsseldorfer Schule, also nicht direkt ein Becherschüler, aber zum Beispiel mit Gursky zusammen gewohnt. Und der hat einige Bücher darüber gemacht, ist bekannt geworden, hängt in Museen und ist bekannt geworden über Fotografien von Baustellen. Also Fotografie ist ja immer ein rausgelöster Fokus mit den Augen des Fotografen. Also Dinge, die wir eigentlich auch sehen könnten oder die jeder sehen könnte, löst der Fotograf raus aus dem Gesamtbild. Und er hat eben aus Baustellen genau das gemacht. Also Styropor mit Zement und blaue Abklebfolie in eine Komposition gepackt, die er gesehen hat in dem Moment. Und da gibt's ganz tolle großformatige Bilder. Insofern würde ich sagen, klar, eine Baustelle ist schon Kunst an sich.
Okay.
Also das ist ein Aspekt davon, es gibt mehrere, aber den Aspekt sehe ich also wirklich, wenn man hinschaut.
Ja. Ich habe mal ein bisschen recherchiert die Geschichte von Kunst am Bau. Also in Deutschland ging es ja los, dass man vor allen Dingen mittellosen Künstlern Unterstützung zuteilkommen lassen wollte. Und 1928, also das ist jetzt keine neue Erfindung, obwohl man das ja immer so ein bisschen denkt, die Regierung gesagt hat, Gebäudebauten der Regierung müssen dauerhaft mit einem Kunstwerk ausgestattet sein. Würdest du so eine Initiative heute auch noch befürworten?
Ich weiß nicht, ob man das erzwingen soll durch Gesetze. Das kann ein Weg sein. Ich glaube, dass Architektur und Kunst in der Auseinandersetzung ohnehin spannend ist. Also, dass es gut zusammenpasst. Und wenn ich über Bau rede, rede ich über Architektur im Endstadium natürlich. Und der Benefit, auch da wieder Kunst am Bau zu präsentieren und zu integrieren, ist ja vielseitig. Man kann junge Künstler fördern, man kann Künstler sichtbar machen, aber auch die Architektur wird nochmal neu emotionalisiert. Der Standort kann sich auch spezifizieren durch Kunst. Er kann erkennbar sein dadurch, dass Kunst integriert ist. Ob das nun bekannte oder unbekannte Künstler sind, mit einem bekannten Künstler natürlich noch mehr. Aber ich halte das schon für sinnvoll und auch für wichtig.
Aber du wärst jetzt gegen eine prinzipielle Regulatorik sozusagen?
Nein, das ist etwas, was ich nicht so gut beurteilen kann. Wenn man es regulieren muss, weil man Bauherren dazu verpflichtet, staatliche Bauherren zum Beispiel, kann das ein Weg sein, dass vielleicht der Staat selber oder die Bauherren des Staates nicht so sehr über Kunst nachdenken, dass man das über eine Gesetzgebung vielleicht implementiert, kann ein Weg sein, auf jeden Fall, ja.
Ich habe beim heutigen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, früher war ja noch Bau- und Stadtentwicklung damit drin, habe ich ein Zitat gefunden. Du hast vorhin gerade gesagt, das hast du dreimal gelesen. Ich möchte es jetzt trotzdem noch machen. Also, das Zitat lautet: Der öffentliche Bauherr steht mit seinen Bauwerken in besonderer Weise im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Soweit, so gut. Ihm kommt eine baukulturelle Verantwortung und Vorbildfunktion zu. Der Bund bekennt sich zu dieser Verantwortung. Seine Bauwerke sollen, insbesondere wenn sie herausgehobenen gesamtstaatlichen Funktionen dienen und an exponierten Standorten stehen, das baukulturelle Niveau und Verständnis in unserem Land widerspiegeln und nationale Visitenkarte sein.
Ja, was soll ich dazu sagen? Am Ende ist es so, dass Kunst natürlich auch unterschiedlich gesehen wird. Also als man hier am Ratinger Tor in Düsseldorf die Lüpertz-Statue aufgestellt hat, Lüpertz ist ja nun ein anerkannter Künstler in Deutschland, ehemaliger Rektor der Kunstakademie Düsseldorf, hat es eine große, große Kontroverse gegeben. Also wenn ganz viele gesagt haben, das ist ein Schandfleck, andere wiederum fanden es gut und wichtig, dass dieser Künstler auch öffentlich dargestellt wird. Und das ist halt so. Kunst regt zur Diskussion an. Es gefällt nicht immer jedem, was gezeigt wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir der Öffentlichkeit im urbanen Raum auch Kunst entgegenbringen müssen. Also wir müssen auch die Leute, die nicht ins Museum gehen, die nicht in die Galerie gehen, denen müssen wir einfach Kunst präsentieren. Und somit über die Kunst auch kommunizieren. Das kann direkt wenn man über Kunst am Bau direkt das Unternehmen sagt, es gibt viele Unternehmen heute, die sich mit Kunst schmücken, also gerade Versicherungen, Anwaltssozietäten oder Unternehmensberater, Indoor wie Outdoor. Und beides finde ich auch wichtig. Also ich finde auch diese Diskussion darum wichtig, weil die Diskussion natürlich auch wieder die Marke darstellt oder die Marke sichtbar macht, über die man dann redet. Und über den Künstler natürlich.
Also wenn wir jetzt aber zum Beispiel an Oslo denken oder an Barcelona oder an Kopenhagen, müssen wir ja schon konstatieren, Kunst im öffentlichen Raum gibt es ja relativ wenig in Deutschland. Würdest du dem zustimmen?
Ja, und ich glaube, dass das, was ich eben gesagt habe, die öffentliche Diskussion, die ist in anderen Ländern, glaube ich, nicht so stark wie hier. Also man traut sich auch mehr. Das sieht man ja in Spanien zum Beispiel, wenn du über Barcelona oder Mallorca, Palma redest oder andere Städte, Gaudi und diese Architektur, 100 Wasser, wo man einfach sich traut, etwas zu tun. Wir wissen ja, dass wir bürokratisiert sind in unserem Land und dass vor allem in Riegel geschoben wird. Das ist ja nicht nur bei Kunst so. Das ist ja auch in der Gastronomie so, in vielen anderen Dingen, wo man im Ausland immer das Gefühl hat, ich lebe in Teilen auf Mallorca. Da habe ich immer das Gefühl, alles ist leichter. Wenn du da ins Rathaus gehst und willst irgendwas, dann kriegst du auch Antworten. Während du hier erstmal eine Vielzahl von Formularen ausfüllen musst und vor allen Dingen dann warten musst. Ich weiß nicht, ob ich das repräsentativ beurteilen kann im Ausland, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl. Und was die optische Sichtbarkeit von Kunst im öffentlichen Raum, sind wir auf jeden Fall hier ein Entwicklungsland. Auf jeden Fall. Auch gegenüber Frankreich zum Beispiel. Fahren wir nach Paris und guckt ja an, was da Niki de Saint-Phalle und all diese großartigen Künstler, die einfach auch gewürdigt werden. Und wenn hier ein Künstler den Kanzler malt oder fotografiert und so und seinen Stil reinbringt, dann gibt es eine Riesenkontroverse. Die Bild-Zeitung berichtet auf der ersten Seite und der Künstler wird in Dreck gezogen. Also Darstellung der Öffentlichkeit sehe ich hier eher, als dass Künstler sehr, sehr, also sehr positiv besprochen werden.
Ich bin gebürtige Dresdnerin und in der DDR war es ja sehr stark verbreitet, Kunst am Bau anzubringen. Das war natürlich meistens so dieser sozialistische Realismus so rum. Vieles wurde ja davon in den letzten Jahrzehnten wegrationalisiert. Also wurde einfach abgemacht, also die Mosaike zum Teil abgehackt. Ist für dich Kunst am Bau wirklich nur eine temporäre Einrichtung? Wir reden ja dann auch über ein paar Dinge, die du temporär gemacht hast, oder sollte es auch dauerhaft sein?
Nee, dauerhaft auf jeden Fall. Temporär ist ein wichtiger Punkt, aber temporär ist eben temporär, weil es auch nur temporär möglich ist. Wenn ich zum Beispiel einen Bauzaun mit Kunstbestücke, wie ich es gemacht habe, auf 150 laufende Meter, dann kann das nur temporär sein, weil der Bauzaun ist irgendwann weg. Ich finde es ein Skandal, wenn sowas passiert, weil die Wertschätzung auch Künstlern in der ehemaligen DDR sollte heute auch immer noch Bestand haben. Ich weiß jetzt nicht, welche ideologischen Gründe am Ende dazu führen, dass man sagt, da ist ein Künstler, der ist zu stark vom Staat irgendwie protegiert worden, oder ich habe keine Ahnung. Es gibt sicherlich Dinge, auch in Deutschland aus der Historie, die man heute hinterfragen muss und vielleicht auch ändern muss. Aber das müsste man im Einzelfall beurteilen. Grundsätzlich finde ich, ist das Kunst oder kann das weg, eigentlich grundsätzlich eine Frage, die sich nicht stellen darf. Wenn es Kunst ist, ist es Kunst, und da muss man sich damit auseinandersetzen.
Mhm. Das würde ja auch wieder auf den Mut einzahlen, den die anderen viel mehr haben, dann auch mal Gegenwind auszuhalten.
Ja klar, und vor allen Dingen Gegenwind ist ja das, was auch letztendlich Kontroverse auslöst, die Diskussion. Und die Diskussion brauchen wir, wenn Kunst nur schön ist, dann kannst du auch zu Ikea gehen und kannst dir ein Bild kaufen, was es 10.000 Mal gibt. Die sind auch schön, weißt du? Wenn du sie als Einzelstück siehst, können die auch schön sein, Sonnenuntergang, keine Ahnung. Aber Kunst hat immer ja auch Hintergründe, und Kunst hat Ausgangspositionen, die sich auch verändern im Laufe der Zeit. Und die Ausgangsposition erinnert ja auch an die Zeit, wann sie mal geschaffen wurde. Also finde ich schon einen wichtigen Faktor, der zu kurz kommt. Also vielleicht auch gerade in Deutschland, wenn wir das eben auch mal so besprochen haben.
Mhm. Jetzt lass uns mal über eines deiner Projekte reden. Open Space Gallery am Karschhaus hier in Düsseldorf. Urbane Fotokunstausstellung, kann man das so als Überschrift nehmen?
Ja, Kunst in den öffentlichen Raum bringen. Urbane Räume emotionalisieren finde ich ganz gut. Das machen wir auch mit Events und Veranstaltungen. Wir emotionalisieren Räume und Bereiche. Und das hat ja so unfassbar gut funktioniert. Das Feedback war medial wie auch von den Leuten selber, die dort vorbeigelaufen sind. Ich war ja oft da und habe mir auch angeschaut, wie reagieren die Menschen. Also erstmal vorbeihetzen, wie das so ist, wie man an der Baustelle vorbeihetzt. Und weil es eben 150 laufende Meter waren, bekomme ich halt sukzessive im Augenwinkel immer mit, da ist irgendwas anders. Das ist keine Werbung, da ist irgendwas anders. Bleibe stehen, schaue und denke, wow. Das ist ja cool. So viel unterschiedliche Sichtweisen auch. Wir haben ja nationale, internationale Künstler gehabt, junge Talente wie sehr erfolgreiche, schon sehr etablierte Künstler, die in ganz unterschiedlichen Bildsprachen gearbeitet haben. Das war mir wichtig, und danach habe ich die Künstler ausgesucht. Und plötzlich geht derjenige, der vielleicht einen Termin hat oder pünktlich zur Arbeit muss, geht wieder diese 80 Meter, die er schon gelaufen ist, zurück und schaut sich das ganze Spiel in Ruhe an. Oder kommt abends noch mal wieder, macht Fotos. Und erzählt es Leuten und spricht über die Bilder. Und das ist die Kommunikation, die wir eigentlich brauchen. Das geht bis dahin, dass wir eben über Barcode auch die Möglichkeit hatten, oder der Betrachter, der Vorbeigeher, der subtil mit Kunst in Verbindung gebracht wird, der ist ja nicht zu einer Ausstellung gegangen oder in ein Museum oder hat irgendwo Eintritt bezahlt. Der kriegt es ja präsentiert auf so eine Art und Weise. Der konnte über einen Barcode auch mit dem Künstler in Kontakt treten, was natürlich auch sensationell ist. Ich kann Kunst kaufen, ich kann mich darüber unterhalten oder.
Okay, also du konntest direkt mit dem Künstler...
Nein, nicht direkt, aber auf die Webseite. Er konnte auf die Webseite E-Mails schreiben, sich andere Dinge angucken. Also es war auch da wieder Win-Win-Situation. Einmal hat der Künstler eine Sichtbarkeit, der Betrachter natürlich sowieso, weil er Kunst konsumiert, und der Besitzer oder der Baustellenbetreiber, der Bauherr hat eine extrem positive Aufladung. Baustellen sind ja immer negativ, also gerade die Baustelle, Straßen wurden gesperrt, Wege wurden verändert, Dreck und so weiter, und plötzlich hast du so eine emotionale Aussage. Hast du am Karschhaus diese Ausstellung gesehen? Ist das toll? Und nicht, hast du diese blöde Baustelle gesehen, die stand wieder im Stau, hat wieder einen Umweg, bla bla bla. Und so habe ich halt eine positive Aufladung, und das zu erreichen mit Kunst ist, finde ich, schon eine tolle Geschichte.
Mhm. Jetzt erzähl uns aber noch mal ein bisschen was zu den, du hast gesagt, also etablierte Fotografen, junge Fotografen. Was war das Oberthema? Wie hast du die ausgewählt?
Das Oberthema ist Kunstfotografie, zeitgenössische Fotografie. Und ich mache ja seit 8 Jahren eine Veranstaltung kreiert, die Foto Pop-Up Fair, die ich seit 8 Jahren einmal im Jahr mache. Wir haben jetzt durch Corona so ein bisschen aus der Zeit geraten. Und da habe ich bis jetzt ungefähr, keine Ahnung, 350, 400 Fotografen und Fotografinnen präsentieren können. Und so kenne ich natürlich extrem viele Bildsprachen. Und deswegen habe ich auch die Möglichkeit, über eine Kuration, über die Bildsprache eben auch den richtigen Punkt zu treffen. Und da habe ich eben versucht, wirklich diese ganze Bandbreite, die man öffentlich zeigen kann. Es gibt natürlich Fotokunst, die kannst du öffentlich nicht zeigen. Aber das, was man öffentlich, haben wir dort abgebildet. Und das eben von ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern, die teilweise junge Künstler, junge Talente, Entschuldigung, teilweise Akademiestudenten, Meisterschüler, aber auch hochdekorierte Fotografen, die heute nur noch Fotokunst machen und früher für Werbefotografie gearbeitet haben oder in der Werbefotografie gearbeitet haben und haben ein extrem spannendes Gesamtbild dort schaffen können.
Okay, du bist ja selbst Künstler. Wir haben jetzt darüber geredet, was ein Bauherr die öffentliche Hand möchte. Wenn du jetzt mit solchen Anfragen auf Künstler zugehst, wie ist so dein Empfinden? Was empfinden die bei Kunst am Bau, bei so temporärer Ausstellung?
Wir haben explizit jetzt nicht über Kunst am Bau gesprochen. Natürlich spricht man immer.
Aber Baustellenzaun,
ja,
impliziert das.
Ja, man spricht immer darüber, was mache ich da eigentlich in meiner Kunst? Und natürlich, der junge Künstler sagt, geil, ich kann mein Bild aufhängen, wunderbar, hier hast es. Der etablierte Künstler fragt natürlich, was machst du da? Mit wem hänge ich da? Wo hänge ich? Und so weiter und so weiter. Und natürlich muss man sich eine Grundidee haben und die auch platzieren. Und dort gehe ich natürlich über die Schiene, dass ich sage, wir wollen halt der Öffentlichkeit was bieten und du bist dabei und du bist in diesem, das ist auch etwas, was mir Spaß macht. Ich bin eher ein Teamplayer, mache eher lieber Ausstellungen mit mehreren Leuten als Einzelausstellungen, die ich natürlich auch gerne mache, aber ich glaube, dass wir kommen jetzt wieder zum Anfang, auch in dieser kleinen Stadt, 63 Künstler waren es und Künstlerinnen zu zeigen, da sagen die auch, da möchte ich dabei sein. Also es ist ganz schön, dass ich dabei bin oder auch in dieser Mannschaft dann in dem Moment spiele, wenn ich das so ausdrücken darf. Es gibt natürlich auch wieder welche, das erlebe ich auch, die sagen, ich kann mich da nicht hinhängen, weil die Befindlichkeit des Einzelnen dann so ist, der sagt, ich kann nicht, wenn ich in einem Museum hänge, mich auch da hinhängen. Aber wir haben durchaus auch Leute, die diesen Weg mitgehen, obwohl sie eigentlich nicht an Baustellen hängen. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist nicht unbedingt deren Bühne.
Ja.
Deren Bühne sind sicher hochwertige Galerien und so. Aber so ein Dieter Nuhr, der hat, viele wissen nicht, dass er auch Kunst studiert hat, bildende Kunst studiert hat. Und der hat sofort zugesagt. Also ohne groß zu fragen. Hat gesagt, finde ich eine coole Geschichte, stimme ich zu. Zumal wir auch, der Künstler muss ja nur die Daten liefern, der hat ja auch keine weiteren Kosten oder solche Dinge. Und ich habe natürlich im Vorfeld auch schon das Ding zu Ende gedacht und habe gesagt, wir werden die Bilder auch versteigern und dann auch das zurückgeben an die Menschen, die es sich angeschaut haben, nämlich an die Bedürftigen der Stadt. Und da gibt's, kommen wir vielleicht später noch zu, gibt es auch Institutionen, die natürlich wie in jeder Stadt das auch entsprechend verteilen, die Tafel
ihr
und so.
Ihr habt die Bilder versteigert, richtig?
Ja, die Bilder waren sehr hochwertig produziert auf 2x2 Meter Alu-Dibond. Und die haben wir jetzt vor Anfang März haben wir die versteigert für einen guten Zweck. Ich bin Botschafter der Bürgerstiftung. Düsseldorf setzt ein Zeichen für Kunst und Kultur für ein Jahr. Gibt's immer aus der Wirtschaft, aus dem Sport, aus Kunst und Kultur und aus dem Ehrenamt gibt's einen Botschafter. Und das mache ich. Und das war quasi mein Beitrag.
Und wem kommt das konkret zugute?
Die Bürgerstiftung ist eine Einrichtung, die, was mir sehr gut gefällt, 1:1 hilft. Also wenn die alleinerziehende Mütter, die ihren Strom nicht bezahlen kann und eine große Nachzahlung hat, zu den Stadtwerken geht, dann sagt die Stadtwerke, du musst das bezahlen, sonst stellen wir dir den Strom ab, weil sie nicht an, weil das ist eben ihr Business. Auf der anderen Seite weiß der Mitarbeiter bei den Stadtwerken, das ist ein Härtefall und legt direkt die Visitenkarte der Bürgerstiftung hin und sagt, geh da mal hin, die helfen dir. Und dann geht die alleinerziehende Mutter dahin. Und das ist quasi vorgeprüft von den Stadtwerken. Genauso gibt es Mitarbeiter beim Sozialamt und bei anderen Stellen, die eben solche Härtefälle direkt in die Bürgerstiftung an, die helfen eins zu eins. Sie sagen, okay, 800 Euro, wir bezahlen die Rechnung.
Ah, also es ist jetzt nicht explizit sozusagen für Kunst und Kultur, sondern es zahlt in die Gemeinschaft.
Ganzheitlich. Ganzheitlich. Nur aus der Kunst und Kultur gibt es eben dann prominente Botschafter, die eben sich für ein Jahr, mein Vorgänger war Campino, Sönke Wortmann, Moritz Fürmann, der Schauspieler, solche Leute, die dann eben sich entweder auch für Sichtbarkeit sorgen, das kommt auch dazu, auch eine mediale Aufmerksamkeit für die Bürgerstiftung, aber eben auch, wenn es möglich ist, in irgendeiner Form monetäre Unterstützung kreieren.
Okay. Gehen wir jetzt nochmal zu den Leuten, die es sehen und mal kurz weg von den Künstlern. Ich las, dass es auch Führung an dieser Ausstellung gab, richtig?
Richtig, ja.
So, das heißt also, ihr habt das öffentlich gemacht. Ich sage jetzt mal, Sonnabend um 10 hast du die Führung gemacht oder weiß ich nicht, wer, aber und wie ist da jetzt so das Interesse? Sind das dann Touristen? Sind das Einheimische? Wie stelle ich mir das vor?
Also alles, was ich mache oder vieles, was ich mache, deswegen sitzen wir ja auch hier, mache ich mit den Tech-Schwestern über all die Jahre und Kim und Alex und alle anderen Mitarbeiter hier, die ich sehr gut kenne und wir arbeiten sehr eng zusammen. Und wenn wir so etwas machen wie die Open Space Galerie, dann ist schon bei der Entstehung, entsteht schon eine Diskussion hier mit den Leuten, die sich ja auch im Lifestyle-Bereich bestens auskennen. Und da wurden Verbindungen auch hergestellt zur Stadt. Das haben die Tech-Schwestern auch gemacht. Und es gibt ja sowieso Stadtführungen in Düsseldorf. Gibt es ehrenamtliche Menschen, die kann man sich anmelden, dann läuft man durch die Stadt.
Und kriegt dann eingebunden wurden sozusagen.
Genau, es ist quasi eingebunden. Es gibt einige Führungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel für die Politik. Und ich habe auch diese Stadtführer eingewiesen, indem ich von jedem Künstler Kleinigkeiten oder einen kleinen Abriss deren Schaffen und vor allen Dingen über das Bild gesprochen habe. Und da kann man sich mit ein paar Schlagworten auch schnell drauf schaffen, dass man da, also ich habe Führungen gemacht, die haben eine Stunde gedauert, aber das kriegt man in 10 Minuten hin, dass man von Bild zu Bild geht und eben 2, 3 kleine Sachen sagt. Und es gab da eben Fotografinnen und Fotografen dabei, die zum Beispiel schon alle Modetitelseiten der Modezeitung oder von National Geographic oder solche Dinge. Und da kann man ein paar Sachen sagen, hier, der hat viele Stern-Titelseiten fotografiert und jetzt, und das ist zum Beispiel eine ehemalige Stern-Titelseite oder solche Dinge, wo die Leute sofort auch, wenn sie nicht direkt mit der Kunst verbunden sind, sofort eine Rückkopplung im Kopf haben. Mhm. Oder bei Dieter Nuhr ist ja klar, wenn man den Namen sagt, dann sehen alle den Mann auf der Bühne und sagen auch, guck mal, viele Kunstinteressierte wissen das, aber viele Nicht-Kunstinteressierte wissen nicht, dass er auch zum Beispiel Bilder macht. Ne?
Mhm. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass die Leute, die an so Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum vorbeigehen, dass die wissen, um was es sich handelt? Müssen die wissen, um was es sich handelt oder muss das nicht sein?
Naja, Kunst und Bilder sprechen für sich und sprechen eine Sprache, die jeder auf eine andere Art und Weise versteht. Also jeder sieht etwas anderes. Ich finde, wenn einer sagt, das ist ein schönes Bild, ist schon viel gewonnen. Und ich mag gar nicht, wenn Leute sagen, ich habe keine Ahnung von Kunst, weil das ist klar, kunsthistorisch kann man sich bilden. Aber Ahnung von Kunst haben hat was mit dem eigenen Sehen und mit der eigenen Einschätzung zu tun. So finde ich, hat jeder in irgendeiner Art und Weise Ahnung von Kunst. Es gibt dumme Plattitüden, kann ich auch und so Sachen, die gibt es, aber auf der anderen Seite eine Einschätzung oder eine Bildsprache zu interpretieren, das sollte eigentlich jeder können. Wie war nochmal die Frage?
Ja, es ging darum, ob man wissen muss, was man da sieht. Das hast du ja jetzt beantwortet.
Ja,
muss man also, nicht. Also eine Meinung kann jeder dazu haben, genau. Auch wenn er nicht weiß, was er sieht. Also ein Empfinden, gefällt mir nicht, genau. Kann ich was damit anfangen, kann ich nichts damit anfangen.
Genau, ich glaube, dass auch sehr viele fotoaffine Menschen da vorbeigelaufen sind, die sicherlich die eine oder andere Künstlerin oder Künstler kannten und sich auch darüber ein Bild gemacht haben, aus der Historie des Künstlers. Das ist ja auch immer ein wichtiger Fakt. Da war es jetzt so, dass es es ein Bild von mir gab und da, daneben so eine ganz kleine Konzepterklärung, dass man da schon mal sagen kann, warum hängen die Bilder hier? Die hängen hier, weil die Fläche da war und ein paar Leute eine Idee hatten, hier irgendwas umzusetzen, weil es jemand gab, der das finanziert hat. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt natürlich immer auch, in dem Fall war es der Bauherr, Leute, die dann sagen, wir finden das gut und wir finanzieren das Ganze aus. Kostet ja alles Geld, ne? Also deswegen glaube ich, wenn wir eben gesagt haben, die gesetzliche Verpflichtung, du musst aus deinem Gesamtbudget etwas investieren, die ist sicher an der Stelle gut. Auf der anderen Seite brauchen wir auch Freiwillige. Es ist ja auch nicht nur Kunst am Bau, es ist ja auch Kunst im Bau. Also wenn eine Versicherung oder so später auf ihren Fluren hochwertige Kunst hängen hat, dann kommuniziert das ja auch mit den Menschen, die da reinkommen.
Gut, über den Bauherrn können wir jetzt nicht mehr so richtig sprechen.
Das ist eine andere Geschichte, aber das war zu dem Zeitpunkt.
Zu dem Zeitpunkt war alles schön. So, jetzt möchte ich mit dir noch über eine andere Geschichte reden, die du in der Kö-Galerie gemacht hast. Du gehst ja sozusagen auch in die Öffentlichkeit. Da hast du ein temporäres Fotostudio gemacht, richtig?
Genau.
Erklär mal ein bisschen, was das für eine Aktion war.
Also ich habe ganz früh schon, muss ich sagen, man redet ja über diese Leerstandnutzung. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man das
Zwischennutzung,
wenn man das so abwertet. Ich habe 2015 mit der Foto-Pop-Up-Fair angefangen. Die hatte auch damit zu tun, dass ich einmal die Idee hatte, Fotografen im Kollektiv zu zeigen. 50 Fotografen immer ungefähr. Aber es kam auch, weil im Stiehwerk 2000 Quadratmeter leer standen. Und ich gedacht habe, warum steht das eigentlich leer? Da lagen Kisten rum und keine Ahnung, 2015. Da war also dieses Thema noch nicht so weit, wie es heute ist. Und dann habe ich mit den Leuten gesprochen, die kamen aus Hamburg, ich habe ein Konzept geschrieben, ich habe das präsentiert und die waren ganz begeistert, haben gesagt, ja klar. Wir haben die Fläche belegt hier für 2 Wochen und wir haben vor allem Frequenz im Haus. Da kamen ja, keine Ahnung, bis zu 10.000 Menschen in den 10 Tagen. Und das war natürlich für die auch ein extremer Benefit und für uns natürlich auch ein Benefit, weil wir viel machen konnten. Wir haben das dann aufgepeppt mit Art Dinner, wir haben Gin-Tastings gemacht, wir hatten immer einen DJ da. Also es war auch so, dass Leute, die jetzt nicht direkt für die Fotokunst kommen, Bock hatten, dahin zu gehen als Ausgehraum. Und so hat sich die Foto-Pop-Up entwickelt. Jetzt ganz kurz zur Kö-Galerie. Ich habe ein paar Fotobücher gemacht und eins dieser Fotobücher handelt von Porträts unter Fechtmasken. Und da gab es ein Fotobuch und das Projekt war irgendwie noch nicht ganz abgeschlossen und ich musste noch irgendwie, hatte noch Lust, Leute zu fotografieren und wollte auch die Bilder dort präsentieren. Und dann haben wir mit Canon große Ausdrucke gemacht, die wir dort hingegangen haben. Komplettes Fotostudio eingerichtet. Ich habe 2 Monate eben Menschen fotografiert. Und? Nicht mehr und nicht weniger, aber es war auch cool, weil es irgendwie auch so eine gute Atmo war, aber keine Walk-ins. Also ich habe wirklich Termine gemacht, also nicht...
Also man konnte nicht
ohne es abwerten zu sagen, nicht Heti und Pleti, die gerade vorbeikommen, Mama Foto, sondern wirklich Leute, die ich eingeladen habe oder Leute, die sich eingebucht haben und dann wirklich auch so ein bisschen konzeptionell da Bilder gemacht, die jetzt quasi wieder in so einer Verarbeitung ist. Ja mal so, wenn ein Fotobuch rauskommt, dann denken die Leute immer, ha, du hast jetzt gerade aber viel Arbeit mit deinem Fotobuch. Nee, die Arbeit hatte ich vor 2 Jahren. Also so ist es ja immer. Ne? Auch mit Projekten ist es ja so, wenn das Projekt dann abgewickelt wird, ist eigentlich das Ende des Ganzen, aber die Planung und alles, was damit einhergeht, läuft ja viel weiter vorher ab.
Was ist dein aktuelles Projekt gerade oder für 2024?
Ja, ich bin gerade dabei, weil ich habe jetzt gerade wieder ein neues Boot gemacht, was ich auch vor einem Jahr fotografiert habe. Es geht da um Integration. Ich habe 80 Schülerinnen und Schüler an einer Hauptschule in Düsseldorf fotografiert und meinen Fotos ist in dem Buch ein Statement gegenübergestellt, das aus einem Interview rausgezogen ist, was mit jedem dieser Schüler geführt wurde. Und sehr berührendes Buch, weil es teilweise Flüchtlingskinder sind, die erst ein paar Tage in Deutschland waren, die ich fotografiert habe. Und die Fragen beantwortet haben mich, was ist dein größter Wunsch, möchte meine Großeltern gerne mal wiedersehen oder so. Solche Dinge. Und das ist jetzt gerade rausgekommen. Der Oberbürgermeister von Düsseldorf hat das an die Kinder weitergegeben. Es ist an Christian Lindner übergeben worden und es liegt beim Bundespräsidenten. Und wir machen jetzt gerade eine Ausstellung beim Regierungspräsidenten hier vor den Ferien. Da bin ich gerade in der Planung, suche Sponsoren für die Bilderproduktion. Was hoffentlich nicht ganz so schwer ist, weil ich eben auch da viele große Produktionsfirmen kenne, weil es wirklich ein tolles Pilotprojekt ist. Ich kuratiere eine LED-Wand hier in Düsseldorf, eine große LED-Wand, wo ich alle 4 Wochen einen Künstler präsentiere, auch wieder unterschiedliche Genres. Und da haben wir gerade im Moment den Kai Schäfer mit seinen Schallplatten, mit seinen World Records, die auf alten Plattenspielern fotografieren, sehr erfolgreiches Projekt. Dann kommt jetzt die Serie von Carsten Sander, Europäische Gesichter, der ist durch Europa gefahren, hat europäische Gesichter fotografiert im Sinne der Europawahl, die jetzt ansteht. Das wechselt alle 4 Wochen, da bin ich bei und ich habe immer viele Kleinigkeiten.
Wo ist die LED-Wand?
Die LED-Wand hängt an der, wo die NRW-Bank ist, an dem SPD-Gebäude. Man guckt von der Seite dagegen, wenn man über die Kniebrücke fährt. Wenn man morgens im Stau steht, hat man gut was zu gucken. Aber auch wenn man am Rhein spazieren geht oder zum KIT, ist auch ein Ausstellungsbereich unten und oben Gastronomie. Wenn man da rumläuft an der Kniebrücke da in Bilk, da ist die LED-Wand.
Also Kunst am Bau sozusagen.
Ja, wenn man so will, ist das auch Kunst am Bau. Absolut, absolut. Da werden natürlich auch andere Inhalte. Die Digital Gallery, die wir da kreiert haben, ist ein Teil. Mir war wichtig, dass es völlig autark ist und nicht mit anderen Inhalten verwurstet wird, also gleichgestellt wird. Das ist aber auch so. Also sie ist auch von der Typografie, von den Logos her oder so völlig, völlig frei von den anderen Inhalten. Aber es läuft relativ viel in so einem Rundlauf, Tag und Nacht. Und das macht extrem viel Spaß, weil ich da auch wieder Künstler rekrutiere und mir Gedanken mache, wie die Kuration da auch sinnvoll ist, was die Abwechslung angeht. Und das findet natürlich auch in den sozialen Medien statt, das Thema. Das ist ja immer so, alles, was man heute macht, wird auch in sozialen Medien verwurstet, verarbeitet. Verwurstet finde ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Begriff, wobei er auch nicht mehr so zeitgemäß ist, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Wobei es gibt ja viele vegane und vegetarische Würste, die genauso hergestellt werden, wenn das Thema ist.
Und die sehen auch genauso aus. Ja.
Die sehen auch genauso aus, ja.
Ja. Ja. Gut. Zum Abschluss noch die Frage, glaubst du denn so prinzipiell, wir haben es mal vorhin schon mal angeschnitten, sind die Hürden für eben so Kunst am Bau, so eine LED-Wand, die wird dann irgendwann mal angebracht, da gibt es dann die Genehmigung, okay, fein, die kann dann laufen, aber für andere Dinge sind die Hürden zu groß hier?
Also ich habe das eben schon mal gesagt, es fängt schon mal damit an, es muss jemand bezahlen. Auch so eine LED-Wand muss bezahlt, betrieben werden. Energiekosten sind da ein Thema, wobei LED-Wand ja im Energiebereich jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen. Trotz alledem, es gab direkt eine Beschwerde, weil es zu hell ist. Ne? Obwohl es genehmigt war, hat dann irgendein anderes Büro nebenan oder so sich beschwert, weil die LED-Wand zu hell, da musste wieder an der Helligkeit gedreht werden. Das ist ein Thema. Ich meine, es gibt Beispiele in Düsseldorf, in Neubaugebieten, wo die Leute hinziehen und unten ist seit Jahren eine etablierte Gastronomie, wo die Menschen hingehen und essen und Spaß haben. Und die Menschen, die da hingehen, gehen auch dahin und setzen sich hin und gehen aber um 10 Uhr, wenn sie fertig sind, nach Hause in ihre Wohnung, rufen das Ordnungsamt an, weil ihnen die Terrasse, auf der sie gerade gesessen haben, zu laut sind. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, glaube ich schon.
Ich wollte gerade sagen, typisch deutsch. Ja.
Also auf Mallorca, in dem Dorf, in dem ich lebe, sind so viele Partys auf dem Marktplatz. Da sind aber dann auch alle. Da wird die Oma mit hingeschleppt und die Kinder spielen. Und da sind alle, da muss sich keiner beschweren, weil da keiner zu Hause bleibt, weil die alle kommen und mitfeiern. Und vielleicht bleiben welche zu Hause, aber die beschweren sich nicht. Und ich, keine Ahnung, ich bin da ratlos und ziehe mich da auch raus aus solchen, weil da habe ich auch keine Kraft mehr für, mich damit zu beschäftigen, weißt du? Und behördlicherseits wissen wir auch, wie schwierig das ist. Und ich glaube, in Düsseldorf, weiß nicht, ob es da speziell bei uns schwierig ist, aber ich höre immer wieder von befreundeten Gastronomen oder Veranstaltern, die im öffentlichen Raum was machen. Das ist, also es muss nur einer anrufen und der kippt dir eine ganze Veranstaltung, die einen riesen Berg an Vorarbeit und an Kosten produziert hat und das wird dann plötzlich irgendwie abgebrochen, weil sich einer beschwert. Ich will nicht so auf unser Land eindreschen oder auf die Menschen, die hier leben und so, aber ich glaube schon, dass die Deutschen schon ein Volk sind, die missgünstig sind und sich über viel aufregen und viele Dinge, ja, keine Ahnung, also Schwieriges Thema, glaube ich. Und ich glaube auch, dass ein Genehmigungsverfahren hier nicht so einfach ist.
Dann hoffen wir beide auf mehr Kunst am Bau und im öffentlichen Raum, würde ich sagen, oder? Du tust aktiv was dafür und ich unterstütze so ein bisschen mit so einem Podcast.
Ihr habt das super, super. Also ich finde, drüber reden ist schon mal, glaube ich, eine ganz wichtige. Sensibilisieren, die Öffentlichkeit auch sensibilisieren. Auch, ich finde, auch ein bisschen Druck ausüben auf Behörden und auf Genehmigungsverfahren. Wir hören ja, unsere Politiker werden ja im Moment nicht müde, unsere jetzige Regierung darüber zu reden, dass sie entbürokratisieren wollen und die Dinge vereinfachen wollen und so weiter. Heute Morgen habe ich aber ein Gespräch im Frühstücksfernsehen mit unserer Familienministerin geführt, die sagt, sie will entbürokratisieren, will aber 5000 Stellen anbauen in ihrer Behörde. Das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Also ich weiß nicht, ob wir uns grundsätzlich ein bisschen, ob es am Wetter liegt hier, dass wir immer schlechtes Wetter haben oder so. Ob im Süden die Menschen durch das gute Wetter irgendwie auch positiver gestimmt sind. Nee, ich bin da auch zu wenig in den Themen.
Und vielleicht auch ein bisschen Druck auf die Bauherren, dass sie mal darüber nachdenken sollen, wie sie auf ihren Baustellen Zwischennutzung, auch wenn du das Wort nicht so schön findest, und Kunst am Bau ein bisschen.
Aber Zwischennutzung finde ich nicht so schlecht. Damals ist ein neuer Begriff. Damals hat man gesagt, gegen Leerstand. Also ich weiß, dass eine Zeitung über die Fotopop-Affäre berichtet hat und die hat geschrieben, Kunst gegen Leerstand. Und das fand ich despektierlich, abwertend. Man kann das natürlich sagen, dass es gut ist, dass so ein Raum genutzt wird. Und so ist es ja auch, wenn ich über Zwischennutzung rede. Ne? Auch wenn Häuser noch nicht fertig gebaut sind, da in das ist ja auch spannend, in diesen nicht ganz fertigen, aber auch da sind wir direkt wieder bei Genehmigungsverfahren, weil dann kommt nämlich direkt der Sicherheitsmann und sagt hier nicht und da nicht und da darf das nicht. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil es darf nicht die Kunst abwerten, die da hängt. Das hängt da nur, weil gerade nichts anderes hier hängen kann. Ich muss schon auch das, was ich zeige, auch auf die Bühne stellen, auf die es gehört. Das finde ich schon einen ganz, ganz, ganz wichtigen Faktor. Und ich versuche, die Bauherren durch gute Konzepte zu überzeugen. Also wenn ich ein gutes Konzept habe und gehe auf jemanden zu und sage, sollen wir das nicht machen, dann muss man auch den Benefit rausarbeiten, den er davon hat und nicht, gib mir mal die Fläche umsonst. Das ist ja auch so ein Thema heute. Die sagen, du kannst ja nichts damit machen, lass mich doch mal da irgendwas machen. Und dann, der Schuss kann da hinten losgehen. Ich finde, wenn du das nicht kontrolliert machst, auch als Bauherr oder als Bauherr, dann hast du nachher einen Negativeffekt. Also du musst schon auch was machen, was Substanz hat und positiv ist.
Wolfgang Sohn, vielen, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke und ich hoffe, ich sehe sehr bald von dir neue Ideen, Aktionen und Kunst.
Auf jeden Fall. Ich danke für das Gespräch und finde auch gut, dass ihr euch dafür einsetzt, was ein wichtiger Punkt ist.
Vielen Dank. Bis bald.
Gerne.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.